Also nicht nur so im Sinne von, es geht etwas kaputt, oh je, und dann muss man es reparieren, sondern das ist eigentlich eine permanente Tätigkeit, die, so wie das auch Stephen Jackson formuliert, die so ein Broken World Thinking eigentlich voraussetzt. Also dass die Welt die ganze Zeit im Prozess ist und dadurch eben auch ständig etwas kaputt gehen kann.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Ich weiß nicht, ob ihr eure Socken flickt, ob ihr sowas noch macht oder vielleicht auch an eurem kaputten iPhone rumschraubt oder in der Bahn sitzt und euch manchmal über die nächste Baustelle ärgert oder über irgendwelche Wartungsarbeiten, die euch in eurem Alltag begegnen. Mit dieser Folge, in der es um Reparatur gehen soll, werdet ihr über solche Dinge auf jeden Fall ganz anders nachdenken. Denn Reparatur ist etwas, was uns nochmal neu über Infrastrukturen nachdenken lässt, was uns nochmal neu über unser Verhältnis zur Technik nachdenken lässt und ja, was natürlich auch eine Menge mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Viel Spaß! Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Nikolas, ich freue mich.
Gabriele, du beschäftigst dich mit Reparatur. Warum interessiert dich als Kulturwissenschaftlerin dieses Thema?
Ja, ich glaube, mich hat, als ich zum ersten Mal darauf gestoßen bin, vor allen Dingen fasziniert, dass es eigentlich ein unterschätztes Phänomen ist, ein Phänomen, das gar nicht so unbedingt sofort im Blickpunkt des Interesses ist. Und ich bin dann dem ein bisschen weiter nachgegangen und man kann eben dann schnell merken, dass das auch was damit zu tun hat, dass eben die Reparaturen oder überhaupt reparaturmäßig tätig zu sein, damit zu tun hat, dass dieses im Ergebnis ja nicht mehr zu sehen ist. Und dass das natürlich das Reparieren immer so ein bisschen sekundär hat werden lassen gegenüber dem Erfinden und Herstellen. Und dass das eben etwas ist, was aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive aber eben gar nicht so zutrifft, dass das sekundär wäre. Und dann habe ich eben angefangen, mir das genauer anzugucken und habe festgestellt, oder das ist ja das, was dann auch in der Forschung, wenn man genauer guckt, Thema wird, dass das Reparieren eben die Dinge verändert, wenn es sozusagen stattfindet. Und das hat mich fasziniert.
Also eine unsichtbare Praxis eigentlich, die man durch Forschung auch erstmal theoretisch sichtbar macht in gewisser Weise, der man einen gewissen Wert zuschreibt. Ne? Wir denken auf den ersten Blick vielleicht sowas wie rumbasteln, Socken stopfen, ne? Was ist das überhaupt theoriewürdig?
Genau. Aber vielleicht auch, dass es sowas ist, und das hat mich eigentlich am meisten daran interessiert, dass es so den großen Erfindungsgeschichten, den Geschichten, die von heroischen Innovationen und ähnlichem berichten, dass es da einfach eine andere Perspektive gibt, die durch das Reparieren hinzugefügt werden kann und die dann diese Geschichten anders erzählbar werden lässt.
Viele große Erfinder waren ja auch Amateure oder am Anfang Bastler, die herumprobiert haben, wenn wir ein bisschen
zurückkommen. Und man kann eben feststellen, dass viele von diesen, Technikerfindungen, über die auch berichtet wird, häufig eben Dinge waren, wo man im Grunde genommen vorher eine Sache hatte, die kaputt gegangen war. Dann hat man versucht, sie zu reparieren und das hat nicht hingehauen. Man hatte vielleicht auch nicht das Teil, das dafür notwendig war und musste es dann durch anderes lösen. Und dadurch sind dann teilweise erst die wirklich Innovationen, die dann später Furore gemacht haben, entstanden. Und das ist eben schon was, wo man dann sieht, dass das Reparieren durchaus in diese ganzen Prozesse des Herstellens und des Erfindens auch mit eingreift. Und das ist eben was daran durchaus wissenschaftlich auch sehr interessant ist, weil es so ein Stück Umschreiben auch von Technikgeschichten, Kulturgeschichten etc. bedeuten kann.
Genau, man denkt sonst, jemand hat eine geniale Idee im Kopf, zeichnet die auf Papier setzt die dann in Metall, Holz, in dem jeweiligen Material ganz zielgerichtet um. So ist es da eben nicht von wegen Zielgerichtetheit. Du hast dich auch mit sowas wie Workarounds beschäftigt. Ja. Das ist auch so eine interessante Sache, ne? Dass man über Umwegen auch sein Ziel erreichen kann und das manchmal auch ganz innovativ und wichtig ist. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, das ist im Grunde genommen was natürlich auch bisschen damit anfingen festzustellen, dass natürlich nicht alle Reparaturen in Anführungsstrichen schöne Reparaturen sind. Wir kennen ja alle diese Behelfslösungen, die wir an bestimmten Stellen, wo wir auf ein Problem auch im Alltag stoßen, der Eimer, der unter der tropfenden Spüle steht oder ähnliche Dinge. Und wir kennen, glaube ich, auch, dass diese Sachen sehr beharrlich sein können. Also, dass man dann keineswegs am nächsten Tag das schon erledigt, wenn es denn funktioniert, sondern dass diese Provisorien sich teilweise sehr, sehr lange halten. Und dass das eben auch ein Beispiel dafür ist, dass das Reparieren noch weitere Facetten hat und nicht nur sagen, dieses, man hat ein Problem, man löst es und hinterher ist alles wieder gut, sondern es sind eben auch Dinge, die in so einem Übergangsstadium bleiben, weil sie eben es möglich machen, dass man einfach so weitermachen kann oder dass eben man sozusagen eine Zwischenlösung etabliert, die eben nicht das Eigentliche ist, in Anführungsstrichen.
Ja, sowas wie das permanente Provisorium, ne, was eigentlich schon paradox ist. Haben wir bestimmt alle zu Hause, kennen wir bestimmt alle. Interessant. Wenn man anfängt, sowas zu erforschen, ich meine, man kann sich umschauen in der eigenen Küche und so weiter und sicherlich ganz viel beobachten und daraus schon mal ganz viel beschreiben. Was gibt es schon an wissenschaftlichen Diskursen, an Theorien, die dir helfen oder geholfen haben, das anders zu durchdenken?
Ja, also es ist sicherlich so ein Feld, wo es verschiedene Ansätze gibt. Es gibt natürlich die Technikgeschichte, die sich durchaus auch gerade in den letzten Jahren sehr intensiv auch mit dem Reparieren dann befasst hat und die ja immer schon auch ein Interesse an den Artefakten und den Dingen hat. Da gibt es auf jeden Fall sehr interessante Studien, die beziehen sich aber eben häufig auf einzelne Objekte. Und es gibt eben deswegen inzwischen auch eine breitere Forschungslandschaft, die sich eben auch quasi mit netzwerkhaften Strukturen, mit Infrastrukturen, mit größeren Systemen befasst, wo natürlich das Reparieren ein bisschen anders gelagert ist, weil es sich nicht einfach nur auf die technischen Dinge bezieht, sondern zum Beispiel auch auf Dinge, die in Organisationen schieflaufen, auf Geschichten, die in Abläufen nicht stimmen, etc. und die dann eben andere Formen von Reparatur auch nötig machen. Es hat mal einen Reparaturtheoretiker gegeben, Julian Orr, der dann gesagt hat, man muss eigentlich die Beziehung der Leute zu ihren Geräten, der hat so eine Studie gemacht zu der Reparatur von Fotokopierern und hat dann gesagt, man muss eigentlich die Beziehung der Leute zu ihren Geräten reparieren, wenn man sozusagen als Kundentechniker da unterwegs ist. Und das sind eben Studien, auf die ich mich dann durchaus auch bezogen habe. Und in jüngster Zeit, das kann man vielleicht auch hinzufügen, gibt es eben auch noch eine relativ große Debatte, die sich mit Repair aus einer dekolonialen Perspektive beschäftigt, die da auch versucht anzuschließen, gerade nicht an so ein Technikverständnis, wo man sagt, Reparatur behebt alles restlos, sondern die eben versucht zu sagen, es geht gerade darum, die Risse und die Schäden etc. sichtbar sein zu lassen. Und die bezieht sich dabei sehr auf so eine japanische Tradition, das kennt man teilweise auch aus anderen Zusammenhängen, die so eine Form des Reparierens hat, Kintsugi, die mit Gold flickt, also die sozusagen Porzellan und Keramik zerbrochene Porzellan und Keramik Dinge so repariert, dass man dann die mit Gold geflickten Risse weiterhin sehen kann. Die im Grunde genommen gerade hervorhebt, dass es sich hier um einen transformierten Gegenstand handelt. Und das ist was eben im dekolonialen Zusammenhang wichtig ist, wenn es eben um Fragen von Restitution geht, die ja nicht einfach so tun wollen, als wäre alles dann sozusagen damit erledigt, sondern die ja in eine Form von Debatte, in eine Form von Diskurs eintreten wollen über diese Dinge. Also das wären so verschiedene Felder, die sich in der Forschung auch mit dem, in der kulturwissenschaftlichen Forschung mit dem Reparieren befassen.
Interessant. Also auf diese dekoloniale Perspektive, da geht es eben nicht darum, alle Spuren restlos zu tilgen, sondern gerade im Gegenteil. Ne? Auch die Risse und Wunden und Narben, also allgemein gesagt als Mahnung auch denen zu lassen.
Genau. Aber da geht es eben um diesen Aspekt der Transformation durch Reparatur, durchs Reparieren. Und das wäre eben was, glaube ich, die verschiedenen kulturwissenschaftlichen Perspektiven auch insgesamt verbindet. Dass es eben nicht eine restlose Wiederherstellung ist, sondern eben eine transformative Tätigkeit im weitesten Sinne.
Interessant. Die, wie wir gerade gesagt haben, ganz neue, unerwartete Dinge erfindet oder der Workaround auf dem Umweg zu einer Lösung kommt.
Genau, ja. Aber teilweise auch vielleicht einfach dadurch, dass Zeit vergeht. Also dass, also ganz banal, dass also könnte man ja auch sagen, ein repariertes Smartphone ist deswegen nicht mehr das Original-Smartphone, weil es einfach den Pfad, den Weg, den Durchlauf durch die Reparatur genommen hat. Und bei vielen Reparaturen ist es auch tatsächlich so, weil die ja nicht sofort stattfinden, sondern nach einer gewissen Zeit, dass dann eben, was weiß ich, das Ersatzteil ist nicht mehr vorhanden. Die Person, die das gemacht hat, ist irgendwie in Rente gegangen oder was weiß ich, irgendein Update lässt sich einfach nicht mehr aufspielen, weil das Gerät zu alt ist. Also da gibt es sozusagen unterschiedliche Gründe, warum die Transformation einsetzt, mehr oder minder einfach dadurch, dass die Reparatur eben, was weiß ich, nach ein paar Jahren, nach einem Jahrzehnt stattfinden muss.
Es dauert einfach, ne? Und lässt damit irgendwie, setzt damit eigene Zeitlichkeiten frei. Ja. Interessant. Ja. Sieht man schon jetzt, was passiert, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, du hast da viel intensiver drüber nachgedacht und veröffentlicht, aber wenn wir beide hier schon sprechen, sieht man schon, Reparatur hat plötzlich mit Zeit zu tun. Ja. Ein anderer Forschungsschwerpunkt von dir, wenn man das so sagen kann, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, sind die Infrastrukturen. Mhm. Die müssen ja auch andauernd repariert werden. Wir alle kennen das zu unserem Leidwesen von der Deutschen Bahn und anderen Großprojekten. Genau. Was sagt uns diese Reparaturbedürftigkeit? Was können wir durch Reparatur über Infrastrukturen erfahren?
Ja, das ist tatsächlich auch sehr spannend, weil da das, was ich eben schon mal kurz angedeutet habe, vielleicht sichtbarer ist als bei einem Einzelgegenstand, dass es eben ein Geflecht von verschiedenen Komponenten ist, die das repariert werden muss und wo eben vor allen Dingen die Zeitlichkeit dieser unterschiedlichen Komponenten eben ständig miteinander auch, wenn man so will, ich will nicht sagen konfligiert, aber zumindest so in Austausch steht, dass eben teilweise auch dann was, dass ich das eine Ding wird ausgetauscht und das nächste veraltet aber. Und dann hat man im Grunde genommen so einen ongoing Process, wie wir das ja zum Beispiel beim BER so wunderbar gesehen haben, wo man dann sozusagen einfach dadurch, dass das so lange nicht fertig wurde, eben schon wieder die Dinge hatte, die kaputt gingen, die veralteten, die dann auch sozusagen eigentlich nicht gewartet wurden oder gewartet werden mussten, obwohl sie noch gar nicht in Betrieb waren. Also all diese Sachen, da hat man zum Beispiel immer eine U-Bahn fahren lassen müssen im Tunnel, damit der nicht schimmelt und solche Sachen. Also das sind alles so Maßnahmen dann, die im Zuge solcher großen Infrastrukturen dann notwendig werden und die eben deutlich machen, dass ständig repariert wird. Also nicht nur so im Sinne von, es geht etwas kaputt, oh je, und dann muss man es reparieren, sondern das ist eigentlich eine permanente Tätigkeit, die, so wie das auch Stephen Jackson formuliert, die so ein Broken World Thinking eigentlich voraussetzt. Also, dass die Welt die ganze Zeit im Prozess ist und dadurch eben auch ständig etwas kaputt gehen kann. Und insofern kann man eben sagen, dass auch Infrastrukturen, die ja immer so als stabil wirken, dass die eigentlich in einem permanenten Transformationsprozess sich befinden. Und ich habe da ja ein Buch zugeschrieben und nenne dann diesen Prozess, dass das permanent stattfindet, auch Infrastrukturarbeit, weil das eben sozusagen eine Tätigkeit ist, die notwendig ist, damit diese großen Systeme überhaupt gewissermaßen am Laufen bleiben.
Interessant. Da haben wir jetzt schon die nächste Perspektivverschiebung. Ne? Nicht nur Zeitlichkeit, sondern unsere ganze Ontologie, philosophisch groß gesprochen, wenn man will. Also die Lehre vom Sein verschiebt sich so ein bisschen. Da, wo wir eigentlich immer auf das Stabile gucken, stellen wir fest, dahinter ist die ganze Zeit was los, die ganze Zeit was in Gange, muss die ganze Zeit geschraubt und gemacht werden, damit diese Stabilität auch erhalten wird. Ja, und diese Arbeit.
Ja, und das ist auch, das finde ich, immer wieder erstaunlich. Und das war was, was mich auch sehr fasziniert hat an der ganzen Sache, dass das Wissen davon, was uns ja auf eine gewisse Weise, zumindest wenn wir drüber nachdenken, ja bis zum gewissen Grad plausibel scheint. Die Deutsche Bahn macht es im Moment auch gerade sehr anschaulich, dass wenn man nichts tut, die Dinge einfach wirklich kaputt gehen. Also ich meine, da ist es ja ganz offensichtlich, auch alleine das Putzen wäre ja schon so eine Geste der Instandhaltung, die Deutsche Bahn nicht unternimmt. Und dass das aber ein Wissen ist, das erst langsam etabliert wird. Also dass im 19. Jahrhundert zum Beispiel bei der Eisenbahn erst enorm viele wirklich dramatische und mit vielen Todesfällen sozusagen stattfindende Unfälle passieren mussten, bis man dann quasi 40 Jahre später auf die Idee kam, dass man das vielleicht mit Wartungstätigkeiten, genaueren Reparaturen, einer größeren Sicherheitspolitik sozusagen machen muss, damit das nicht passiert. Und das ist tatsächlich etwas, was mich durchaus überrascht hat, wie lange das dann dauert. Also wie lange man davon ausgeht, es ginge nur um das Erfinden der Maschinen und ihr quasi aufs Gleis setzen.
Ja.
Und nicht darum, dass man sich darum kümmert, ob vielleicht das Gleisbett gerade abgefallen ist nach einem Regen oder
ja,
so.
Ja, okay. Dass man da so lange braucht, bis man die Wartung, sozusagen die Wartungsbedürftigkeit sozusagen mitdenkt. Ja.
Ja. Ja.
Paul Virilio, der berühmte Kulturwissenschaftler, sagt ja auch, mit jeder technischen Erfindung wird der Unfall in gewisser Weise miterfunden oder die Möglichkeit auch des Scheiterns. Das liefert uns ja auch eine andere Perspektive auf Technik und Technikgeschichte.
Ja. Und vielleicht auch darauf, dass wenn man sich um diese Dinge nicht kümmert, und das ist ja das, was wir bei der Deutschen Bahn sehen, was man aber auch generell, glaube ich, bei diesen großen Infrastrukturen sehr gut sieht, wenn man halt gar nichts macht und einfach hofft, dass sich die Dinge so erhalten, dann wird halt das, was man dann braucht, um die letzten Endes wieder ans Laufen zu kriegen oder wieder in einen Zustand zu versetzen, dass es funktioniert, immer größer. Also für die USA wird zum Beispiel so etwas immer jährlich erhoben, die sogenannte Infrastructure Report Card. Da wird dann für 18 Kategorien so geguckt, wie sozusagen der Zustand der großen Infrastrukturen ist. Also vom Flugverkehr über Straßen, Dämme, Schulen bis Parks bis hin zu Kanalisation und Giftstoffkonstellationen und so. Und dann kriegen die immer so Noten A bis D. Und man kann sich vorstellen, die sind natürlich nicht besser als C- gewesen die ganzen letzten Jahre. Und jetzt sind sie gerade bei C angekommen. Das heißt aber eben, dass im Grunde genommen überall riesige Mängel und Defekte sind. Mhm. Und dieser Gap, der gebraucht würde, um das in Stand zu setzen, in Schuss zu bringen wieder, ist riesig. Also das sind Billionen, die natürlich jetzt nicht investiert werden, dadurch wird es immer größer. Und das ist eben auch sowas, was vielleicht damit zu tun hat, dass das Reparieren auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so prominent ist, weil es ja scheinbar immer erst danach kommt, nachdem irgendwas war und nicht eine Tätigkeit als Tätigkeit gesehen wird, die man sozusagen permanent tun muss.
Ja, okay, da sind wir wieder bei der Unsichtbarkeit oder Dinge langsam ganz unsichtbar so runtergerockt werden, sag ich mal, bis es dann am Schluss bricht und dann ist erstmal Baustelle eine ganze Zeit.
Ja, genau. Genau.
Auch interessant. Auch das Infra, das ist ja eben die Vorsilbe der Unsichtbarkeit in gewisser Weise. Ne? Das Infrastruktur, eine Struktur, die unseren Alltag eigentlich essentiell hält und trotzdem bleibt das immer so ein bisschen unter dem Radar. Ne?
Ja, genau. Es bleibt unter dem Radar und man könnte eben vielleicht auch sagen, es ist erstaunlich, dass es ist auch in der Forschung immer mal wieder betont worden, dass obwohl man eigentlich sagen muss, dass gerade Reparatur und vielleicht zusammen mit Maintenance, ne, also mit Wartung, dass das sozusagen, das wird dann so genannt, dass das quasi der Maschinenraum moderner Gesellschaften ist, dass aber trotzdem eigentlich sehr wenig darüber nachgedacht wird, quasi im öffentlichen Bewusstsein, wie wichtig das ist und verantwortlich gemacht wird dafür, dass wir alle so eine Vorstellung hätten, dass es eben, also dass es große Katastrophen gibt und die werden dann behoben. Und dazwischen sei aber eigentlich alles in Ordnung. Und diese ganzen Kleinigkeiten, ne, dieses ganze kleine, was weiß ich, im Frühjahr werden die Straßen ausgebessert und dann wird dies und das gemacht und so, diese ganzen wiederkehrenden Tätigkeiten, dass die eigentlich alle nicht gesehen werden. Mhm. Was natürlich sozusagen auch ein Stück klar ist, weil natürlich gerade in den Medien das Spektakuläre natürlich mehr in den Vordergrund gestellt wird. Aber gerade dieses Ongoing ist eben was, was bei Infrastrukturen sehr wichtig ist und auch sehr natürlich sehr viel Geld kostet.
Wenn wir gerade bei Geld sind, ne, jetzt hat die Bundesregierung ja vor kurzem eine Menge Geld freigemacht für ein großes Infrastrukturprojekt, wo es darum geht, eben Dinge wieder instand zu setzen. Wir haben über die Deutsche Bahn schon gesprochen, über den BER, das ist ja immer Großprojekte, dauern lange, sind manchmal kurz vorm Scheitern, sind in der Bevölkerung unbeliebt. Was kann man denn von einer Theorie der Reparatur vielleicht auch über das Gelingen oder über Faktoren, die dazu beitragen, dass es besser läuft, lernen?
Ja, sicherlich, dass man Reparatur einkalkulieren muss. Also das heißt, wenn das nicht in, also auch gerade in Investitionshaushalten, das wird natürlich einkalkuliert, ist klar, aber es ist natürlich, dass das ökonomische Interesse stärker auf Investitionen gerichtet, im Sinne sozusagen der einmaligen Anschaffung. Das sieht man ja auch immer wieder. Aber die Kosten für Reparatur und Maintenance sind eben extrem hoch. Und im Long Run sind die natürlich auch wesentlich höher als die Investitionskosten. Und wenn das sozusagen nicht stärker in den Blick gerückt wird, dann wird man natürlich solche Phänomene wie mit der Deutschen Bahn eher öfter sehen. Und insofern, glaube ich, gilt es halt auch im öffentlichen Diskurs, dieses Bild von Reparatur oder die Tatsache, wie essentiell das für unsere Kultur ist, sichtbarer zu machen. Also insofern würde ich denken, dass das etwas ist, wo zum Beispiel auch dieser Podcast natürlich so ein Stück zu beiträgt, dass man über so etwas spricht und damit dann vielleicht auch so eine vermeintlicherweise nebensächliche Sache wie das Reparieren durchaus in ihrer Funktion für Gesellschaften auch sichtbar macht.
Passt ja natürlich auch gut dein Thema, deshalb bist du auch unter anderem hier zu Gast, passt natürlich auch gut zum Thema Nachhaltigkeit, irgendwie auch Dinge reparieren zu können, als eine sehr nachhaltige Praxis. Erstmal ist es ja aber eine Praxis und etwas sehr Praktisches, deshalb würde mich nochmal interessieren, wie macht man aus der Praxis eigentlich Wissen als Wissenschaftlerin? Ne? Wir haben gesagt, das ist ja auch so ein bisschen banal, vielleicht man repariert was. Wie kriegt man aus dem, was man mit den Händen macht, eine Theorie?
Ja, gar nicht so einfach, weil eine wichtige Facette des Reparierens ist, dass das zum Teil nicht explizit gemacht wird. Also vieles, was sozusagen in der Geschichte des Reparierens passiert ist, ist eben nicht schriftlich festgehalten worden, weil das dann die besondere Expertise einer Person oder das besondere Können einer Person war, also implizites Wissen, tacit knowledge. Und das deswegen eben auch wenn man das sozusagen in einem historischen Kontext sich anguckt, man vergleichsweise wenig Zeugnisse vom Reparieren hat, weil man das dann einerseits nicht fixiert hat auf Seiten der Reparateure, der ReparateurInnen, aber andererseits ist ja dann auch, das hatte ich ja eingangs gesagt, gar nicht für so wichtig erachtet hat. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Quellen zum Reparieren, beziehungsweise man muss sie über sehr viele Umwege erschließen. Und wir wissen ja auch, dass die Dinge, die quasi eben in der Intuition von Leuten, in dem körperlichen Handling niedergelegt sind, dass die natürlich auch schwer sowohl historisch sozusagen vermittelt werden können, als auch eben dargestellt werden können teilweise. Und deswegen haben zum Beispiel dann eben ethnografische Untersuchungen, die es ja auch gibt zum Reparieren, es dann so gemacht, dass die eben zum Beispiel dann mit dem Automechaniker sowieso eben in dessen Werkstatt gegangen sind und geguckt haben, was er tut. Und dann stellte sich zum Beispiel raus, das war ist so eine berühmte Studie zu einem Automechaniker, dass der eben unheimlich viel horcht. Also dass zum Beispiel das Gehör bei jetzt so etwas wie Autoreparatur oder auch anderen Formen von Reparaturen, wo es um Maschinen geht, teilweise eine ganz wichtige Komponente ist, weil dann daran, wie diese Maschine klingt, die jeweiligen Personen quasi so ein intuitives Erfahrungswissen generiert haben, sodass sie sagen können, okay, die Maschine hat das. Und da ist das kaputt. Und diese Form sozusagen von Wissen ist natürlich nur dann eben durch zum Beispiel solche ethnografischen Forschungen überhaupt zu heben. Das ist natürlich im historischen Kontext dann schwierig, wobei da auf der anderen Seite natürlich, da sprechen wir ja vielleicht auch noch drüber, es ein breiteres Spektrum vielleicht von Leuten gab, die in irgendeiner Weise was mit dem Reparieren zu tun hatten. Das ist ja vielleicht heute dann anders. Aber ich würde sagen, die Möglichkeit, etwas über das Reparieren zu erfahren, ist erstens eben genauer hinzuhören, was die jeweiligen Leute machen, teilweise mitzugehen. Und es ist eben sozusagen wie so ein Einkreisen und zu gucken, wo sind denn wohl die Orte, wo früher repariert worden ist. Und dann stellt man plötzlich fest, dass eben etwas, was einem ja selber vielleicht gar nicht unbedingt so einleuchtet, dass das eben dann Orte sind, wo auch hergestellt wurde, dass das dann die Sachen, Orte waren, wo man gleichzeitig auch repariert hat. Und dann findet man auf einmal mit Blick auf Industrieunternehmen oder anderes, findet dann durchaus auch so ganz versteckt solche Dokumente. Oder stellt fest, dass, das ist etwas, was ein Kollege von mir, der zu den Barrikaden arbeitet, Tom Ulrich, sehr schön dargestellt hat, dass zum Beispiel im 19. Jahrhundert, wenn ständig Barrikaden in Paris gebaut werden, dass das auch sozusagen so ein ständiger Prozess ist von Barrikaden aufbauen und danach wieder die Straßen reparieren. Dann werden die Straßen wieder repariert oder dann liegen die Steine da rum, um die Straßen zu reparieren. Dann kann gleich schon wieder die nächste Barrikade gebaut werden. Also, dass da auch sozusagen so ein Wechselprozess zwischen Reparieren, Instandsetzen und sozusagen in dem Fall dann dem revolutionären Geschehen beobachtbar ist.
Ja, interessant. Also auch interessanter Case, sag ich mal, interessanter Fall, die Zweckentfremdung der Straße, was man da alles auftürmt, ne? Steine werden Waffen und so weiter.
Ja. Kennt man alles. Aber eben nicht nur Steine, auch Kutschen und Wagenräder und dann diese Baumgitter, die es in Paris gibt, alles und teilweise eben auch sehr hoch, also teilweise 3 Stockwerke hoch, aber wir sprechen ja nicht über Barrikaden.
Ja, oder wir könnten da vom Hundertsten ins Tausendste sicherlich kommen. Aber auch interessant nochmal zu Infrastrukturen, weil es natürlich mit der Geografie der Stadt zu tun hat und solche Dinge, das ist ganz spannend. Wunderbar. Genau. Kommen wir zum ganz aktuellen politischen Kontext oder bald wird das wichtig. Die EU hat ja das Right to Repair auf den Weg gebracht und das wird, wenn ich richtig geguckt habe, im Juli 2026 in Deutschland umgesetzt werden.
Ja.
Was kann das bewirken aus deiner Perspektive? Was hältst du davon? Wo du dich so viel auch historisch mit dem Separieren beschäftigst.
Ja, also ich bin begeistert, dass es endlich kommt. Also ich glaube, dass politische Entscheidungen, Regulierungen in diesem Zusammenhang enorm wichtig sind. Und zwar alleine aus dem Grund, dass sozusagen eine kapitalistische Ökonomie nicht freiwillig die Reparierbarkeit einführen wird, weil sie eben auf das Generieren von Umsatz bedacht ist und das möglichst den möglichst großen Absatz von Produkten und da natürlich das Reparieren gewissermaßen das Gegenteil tut. Das Reparieren erhält ja die Dinge und will genau verhindern, dass ständig was Neues angeschafft wird. Insofern finde ich das genau den Schritt, um da, wenn man so will, so eine Dringlichkeit auf Seiten der Industrie zu erzeugen, da jetzt endlich auch was möglich zu machen. Und ich glaube eben, dass die ganzen Fragen von Obsoleszenz, die ja viel diskutiert worden sind, geplante Obsoleszenz, haben wir alle in unseren Druckern irgendwas eingebaut, dass die dann irgendwann kaputt gehen, immer noch davon unabhängig, ob man das jetzt für die Einzelfälle konkret nachweisen kann. Ich glaube, man kann schon klar sagen, dass unsere Konsumprodukte darauf ausgelegt sind, dass sie eben nicht besonders lange halten. Es gibt ja diese Nutzungsdauerberechnungen, wie lange muss eine Waschmaschine halten im Durchschnitt. Und das Längste ist die Waschmaschine. Aber wir alle wissen ja, dass es Geräte gibt, die sehr viel schneller dann aufhören zu funktionieren. Und dass das eben etwas ist, was eben durch so eine Form von Gesetzesinitiative auch ein Stück in Schach gehalten werden kann. Und ich glaube eben, dass wir da auch zum Beispiel, was Softwareprodukte und sowas anhört, wir alle kennen das ja, auf einmal ist irgendwas nicht mehr updatebar und schon können alle neueren Programme nicht mehr darauf laufen und man ist gezwungen, eine neue Hardware anzuschaffen, obwohl das eigentlich vom System her gar nicht, also von der Technik her gar nicht notwendig wäre. Mhm. Und insofern glaube ich, das ist der richtige Schritt, weil ja im Moment vor allen Dingen das Reparieren auch deutlich zu teuer noch ist. Also weil die Sachen sind ja vergleichsweise preiswert gemacht worden und das Reparieren ist vergleichsweise teuer. Und das will ja die EU auch damit quasi in Angriff nehmen, praktisch das Verhältnis von Anschaffungspreis und Reparatur in eine Form von Gleichgewicht zu bringen. Und das halte ich eben für extrem wichtig, um da eben auch aus dem Nachhaltigkeitskontext heraus einfach die Menge der Dinge zu reduzieren.
Ja, genau. Ja, wir müssen uns eben klar machen, ne, dass wir einen Großteil unseres Wachstums, was wir generieren, darauf beruht, dass wir Dinge bewusst wegschmeißen. Ne? Das ist unser ganzer Konsum oder nicht der ganze, aber ein großer Teil unseres Konsums darauf auch aufbaut, dass Dinge raus müssen aus dieser Welt, damit man neue kaufen kann und die eben nicht instand halten will. Unbedingt. Yeah. Es gibt ja so ein bisschen so eine Wende, würde ich sagen, oder zumindest Trends an einigen Stellen, wo es wieder Repair-Cafés gibt, wo Leute auch, wir haben vorhin über die Goldreparatur in Japan gesprochen, ja, so eine Ästhetik der Abnutzung und solche Dinge. Wie ordnest du das ein?
Ja, ich denke, das ist ein Trend, der ja jetzt, ja, das mit den Repair-Cafés fing so in den 2010er Jahren an und auch diese ganzen Geschichten, Makerspaces, Fab Labs, also mhm. diese Fabrication Laboratories, das sind ja alles Phänomene, die andeuten, dass es durchaus einen Wunsch danach gibt, sozusagen in so einem gemeinschaftlichen Kontext auch sozusagen das Reparieren wieder zu propagieren und das auch durchzuführen. Ich denke halt, dass das weiterhin allerdings ein sehr westlich kodiertes Phänomen bleibt, auch teilweise mhm. ne, eins, das eben sich der Global North, also wo sich eigentlich die Konsumorientierung des Global North drin spiegelt. Okay. Weil man natürlich sagen kann, wenn man sich die Karte der Repair-Cafés anguckt, kann man ja, dann gibt es ja dann diese Maps, die man sich anschauen kann, dann sieht man, dass es die natürlich im Global South wesentlich weniger gibt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass da die ganze Zeit repariert wird und dass da eben auch die Märkte der Zweit- und Drittnutzung unserer Produkte sind. Ne? Mhm. Also es wird ja vieles, also wenn es, ich spreche jetzt nicht von Müll, aber ich spreche zum Beispiel von diesen ganzen kaskadischen Verhältnissen, wie dann Zweit- und Drittmärkte von Fahrrädern, von Smartphones, von Autos etc. Funktionieren. Und da wird natürlich extrem viel repariert. Und mhm. Das ist was, wo ich immer glaube, da müssen wir uns eben auch klar werden, dass das eine bestimmte Form von Praxis ist, vielleicht auch Örtlichkeit, die zwar einerseits in unserer Kultur durchaus Sinn macht, die aber vielleicht global gesehen trotzdem eigentlich nochmal auf ein anderes Phänomen verweist, nämlich darauf, dass wir vielleicht einfach tatsächlich gucken sollten, weniger von diesen Dingen zu produzieren, zu haben, ja. zu besitzen etc. Mhm. Aber insofern finde ich das gut. Ich würde allerdings sagen, dass vielleicht das noch so als Nachtrag zu dieser Right-to-Repair-Debatte, dass wir ja generell eigentlich von der Technik umgeben sind, ne, jetzt in unseren Konsumartikeln, die eigentlich darauf ausgelegt ist, uns zu bloßen Konsumentinnen zu machen, also die uns im Grunde genommen aussperren will aus jeder Form der Beschäftigung mit diesen Dingen. Und ich denke eben, dass diese Repairability, dieses Right-to-Repair auch was damit zu tun hat, uns zu ermächtigen, einerseits vielleicht was selber tun zu können. Mhm. Aber auch, ich würde das vor allen Dingen als eine Ermächtigung gegenüber den Konzernen sehen. Also mhm. wir werden ermächtigt, quasi diesen Konzernen gegenüberzutreten und zu sagen, hey, ich will jetzt endlich, dass das repariert werden kann, egal ob ich das selber tue oder ob ich es jemand gebe zum Reparieren. Ich glaube, mhm. ich werde jetzt nicht anfangen, alles selber zu reparieren, aber ich wüsste dann, ich kann es halt irgendwo hinbringen, wo man mir das macht. Genau. Und ich denke, das finde ich daran auch sehr wichtig.
Nochmal so ein bisschen grundsätzlicher, vielleicht sogar technikphilosophischer. Was würdest du sagen, was macht das mit unserem Verhältnis zur Technik, wenn sie plötzlich so geblackboxed wird, also sich einschließt und zurückzieht in die Gehäuse, die man nicht mehr aufschrauben kann, wo man nicht mehr gucken kann, wie das Ganze funktioniert? Was macht das mit dem Verhältnis zu unseren Apparaten?
Ja, ich glaube, dass das so eine, das war sowas, was ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet habe. Also ich glaube, dass das so eine Verunsichtbarung überhaupt von Technik bedeutet. Mhm. Also weil wir ja eben schon über die Infrastrukturen gesprochen haben, die sich unsichtbar machen. Das ist eigentlich eine Verunsichtbarung von Technik. Wir erleben das ja auch vermeintlichen Benutzerfreundlichkeit, dass wir im Grunde genommen uns reinen Interfaces gegenüber sehen. Also ja. wo auf so eine gewisse Weise die Technik überhaupt keine Relevanz mehr zu haben scheint. Ich meine, wir merken alle, deswegen sind ja die Störungen immer so nett. Wir alle wissen ja, wie dramatisch schnell es eigentlich dann geht, wenn die Störung auftritt und dann auf einmal gar nichts mehr funktioniert. Das ist ja gerade unter Corona-Bedingungen deutlich geworden, dass es eben sehr wohl sehr schwierig sein kann, was weiß ich, sich in Konferenzen einzuwählen, eine Audioqualität zu halten, eine stabile Internetverbindung zu haben etc. Also das waren ja alles Dinge, die wir da erlebt haben und die eben deutlich gemacht haben, dass das gar nicht so einfach ist mit dieser vermeintlichen mit diesem Blackboxing. Aber ich glaube, man muss es eben vor allen Dingen darauf beziehen, dass es hier um diese Konsumprodukte geht, die dieses ganz starke Blackboxing haben. Und natürlich war auch schon ein Fernseher früher geblackboxed. Und natürlich haben wir den nicht aufgeschraubt, war auch besser so. Mhm. Aber es ist eben heute tatsächlich so, dass im Grunde genommen ja niemand das mehr machen soll. Und deswegen würde ich denken, ist diese Repairability auch so ein Versuch, da ein wieder so eine Art von Zugang, so eine Art vielleicht auch von Wiederaneignung von ein Verhältnis zur Technik, würde ich jetzt mal sagen, möglich zu machen.
Ja, super spannend. Können wir noch mal ganz kurz wahrscheinlich schwierig, aber so ein bisschen den kulturhistorischen Bogen zurückschlagen, was so die Entwicklung von Reparaturberufen irgendwie angeht. Also früher hat man seine Schuhe noch zum Schuster gebracht. Heute tragen die Leute überwiegend Sneakers, zumindest ich, und schmeißen die dann weg oder kaufen sich nachhaltige Sneakers, die sich hoffentlich zersetzen. Ja. Mama macht sich so da so seine Vorstellung. Wann ging das eigentlich los mit diesem Schwinden der Reparaturberufe? Also Schuster gibt es noch, aber kann man das historisch einordnen?
Ich würde sagen schon. Ich würde, glaube ich, für diese Geschichte des Reparierens so, also das ist jetzt total holzschnittsartig, aber ist ja vielleicht auch ganz sinnvoll, vielleicht so drei größere Phasen unterscheiden. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, und das ist mir so wichtig, weil das, glaube ich, in diesen Repair-Cafés teilweise auch wiederkommt, es gibt auf jeden Fall eine vorindustrielle Phase des Reparierens. Und in dieser vorindustriellen Phase wurde, das ist sehr wichtig, nicht repariert, sondern geflickt. Und Flicken ist sozusagen eine extrem alte Kulturtechnik, gibt es irre lange, steht in allen Lexika. Reparieren dagegen ist ein Wort, das erst im 20. Jahrhundert gebräuchlich wird. Das ist, glaube ich, wichtig, weil das zeigt, dass dieses Flicken eben sowas war, dass man machte Dinge wieder ganz. Es war auch nichts, was nur arme Leute taten, alle taten das. Es war eine Knappheitsökonomie. Man hat die Dinge, die man hatte, geschützt. Der Anzug fürs Leben und diese Geschichten. Und der Schuhmacher war gleichzeitig jemand, der auch die Schuhe repariert hat. Also Neuproduktion und Reparieren gingen Hand in Hand. Und das ändert sich eben dann in der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, wenn eben auf einmal Manufakturen, später Industrieunternehmen anfangen, seriell massenbezogen Neuprodukte von Schuhen, von was weiß ich, anzufertigen. Und dann wird eben das Handwerk auf einmal in die Reparaturberufe verdammt. Der Korbmacher, der Schuster, wer auch immer. Und der Schuster wird dann, oder der Schuhmacher wird zum Flickschuster. Und im 20. Jahrhundert ist es vor allen Dingen dann die Massenproduktion von Fahrrädern, Nähmaschinen, Autos und die entstehenden Kundendienste, sowas wie Kundendienste, Pannendienste, Reparaturservices, dann so in diesem Kontext die entstehen. Und quasi nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann sozusagen nochmal eine große Veränderung durch die Einwegprodukte. Also die Einwegprodukte und die Wegwerfgesellschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzt, die lässt eigentlich das Reparieren verschwinden. Also die sozusagen macht das nicht mehr rentabel. Und man kann eigentlich sagen, dass dann ab den 70ern mit der Umweltbewegung dann sozusagen so eine Wiederaufwertung des Reparierens stattfindet, die aber dann erst jetzt eben in jüngster Zeit zu diesem sozusagen auch wiederum neuen Entstehen von, was weiß ich, Smartphone-Repair-Shops und diesen ganzen Sachen führen. Also das so ein bisschen holzschnittartig vielleicht.
Ja, ist aber immer wichtig, auch so ein Holzschnitt gibt erstmal Orientierung, wenn wir da tiefer einsteigen wollten. Und man kann ja auch viel lesen und sich damit beschäftigen. Da gibt es so einiges, aber so grobe Meilensteine oder Sachen zu haben, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir waren jetzt hier und da auch sehr kritisch, das ist auch ganz wichtig. Haben auch so ein bisschen natürlich kritisch die Unternehmen und unsere Wirtschaft irgendwie in den Blick genommen. Die hat ja aber auch darüber nachgedacht, dass dieser ganze Verbrauch vielleicht nicht so gut und sinnvoll ist. Es gibt so Schlagwörter wie Circular Economy. Was hältst du von solchen Ideen, wo es eben darum geht, dass sich Dinge fast rückstandslos wieder zurück in den Kreislauf des Materials oder ihrer Dinghaftigkeit einführen lassen?
Ja, wenn was rückhaltlos ist, dann werde ich immer misstrauisch. Aber grundsätzlich würde ich sagen, natürlich ist Kreislaufökonomie besser als lineare Ökonomie. Mhm. Also natürlich ist es besser, bei dem Entwurf von Produkten darüber nachzudenken, wie der Lebenszyklus dieses Produktes ist, in welcher Form das dann weiterverwendet, wiederverwendet etc. werden kann. Das ist besser, als wenn ich einfach was herstelle und das hinterher wegwerfe, klar. Ja. Gleichzeitig bin ich aber insofern ein bisschen skeptisch, weil ich eben den Eindruck habe, in dem Maß, wie das eben Circular Economy heißt, dass es natürlich weiterhin um ökonomische Gesichtspunkte geht, die möglicherweise eben jetzt nochmal mit Blick auf Nachhaltigkeit und diese Dinge vielleicht auch nur begrenzt sinnvoll sind, beziehungsweise mir wäre es wichtig, vielleicht zu unterscheiden, dass mir bei dieser Circular Economy zu viele Dinge in einen Topf geworfen werden. Mhm. Und ich würde das gerne nochmal am Reparieren im Verhältnis zum Recyceln. Das taucht da ja in der Circular Economy immer völlig parallel, auch nicht parallel, aber man macht eben das eine und das andere. Und ich glaube, man muss sich klar machen, dass das Recyceln und das Reparieren zwei ganz unterschiedliche Dingverhältnisse bedeuten. Also das während, das Recyceln kommt auch aus einer Knappheitsökonomie vorindustrieller Zeit, aber heute ist das, glaube ich, was gerade unter kapitalistischen und konsumkritischen Vorzeichen durchaus anders funktioniert als das Reparieren. Das Recyceln will Produkte wiederverwerten. Also will sie wiederverwerten, indem es sie in ihre Bestandteile zerlegt und dann eben einer neuen Wertschöpfung zuführt. Also indem praktisch man sagt, also man speist das dann wieder ein in diesen Kreislauf der Verwertung. Und das Reparieren will ja das Ding erhalten. Mhm. Also das zerlegt es ja gerade nicht. Also das Reparieren, würde ich sagen, erhält den Wert der Dinge. Mhm. Und man könnte ja sagen, während eben das Recyceln so eine Art Tauschwert kultiviert dieses Dings, also es wird zerlegt und dann gibt es halt so einen Tauschwert, der dann wieder in weitere ökonomische Prozesse eingespeist werden kann, wird ja beim Reparieren tatsächlich der Gebrauchswert des Dings erhalten. Also es ist, es soll das bleiben, sozusagen, für das es auch gedacht war. Und das könnte man eben als eine dezidiert antikapitalistische Position auch sehen. Und ich glaube, deswegen ist es eben auch so, dass das Reparieren durchaus auch nicht unbedingt zur großen Freude auch der Ökonomie jetzt so stark propagiert wird. Und es kommt natürlich dazu, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, glaube ich, der entscheidendste Punkt, das Recyceln verbraucht wesentlich mehr Energie als das Reparieren. Mhm. Na, und insofern würde ich denken, tut man gut daran zu sehen, dass es zwar gut ist, wenn die Metalle aus Smartphones recycelt werden, aber besser ist es, weniger Smartphones zu kaufen.
Okay, super. Das ist doch ein ganz gutes Statement. Wir kommen jetzt auch zu den großen Systemfragen. Die werden natürlich schwer zu lösen sein, beziehungsweise angesichts der Klimakrise werden wir dafür wenig Zeit haben. Deshalb werden wir wahrscheinlich schon noch einen Moment damit verbringen müssen, innerhalb unseres Wirtschaftssystems Lösungen zu finden. Aber kommen wir vielleicht mal zu der Praxis selber. Was hast du zuletzt repariert?
Ja, wenn du mich so fragst, wäre mein erster Impuls zu sagen, also früher auf jeden Fall mehr. Also wenn ich mich frage, würde ich denken, dass auch zum Beispiel meine Eltern, da wurden Fahrräder zu Hause repariert, da wurden alle möglichen Dinge zu Hause, da wurden Wände gespachtelt, da wurden so. Aber ich selber bringe eher zum Reparieren, also Fahrrad und was weiß ich, Kleidung oder so. Selbst gemacht habe ich in der letzten Zeit. Ich habe ein Akku in meinem Laptop mit Hilfe ausgetauscht. Das war aber mit sehr viel Panik verbunden. Und weniger panisch sind so Dinge wie, ich nähe Knöpfe an und ich habe letztens meinen Lieblingsturnschuh geklebt, damit der Zeh vorne nicht rauskommt. Aber ich fürchte, das wird nicht von langer Dauer sein.
Aber das ist doch schon mal ein ganz breites Spektrum an Reparaturpraktiken. Ich habe mich auch schon ausgelacht, weil ich das erste Mal in meinem Leben Fahrradreifen geflickt habe und den im Sommer sogar mehrmals flicken musste, weil er mehrmals kaputt gegangen ist. Und dann verstehe ich, was du sagst, von wegen, wie man aus einer Praxis Wissen gewinnt, ne? Stück für Stück stellt man dann fest mit seinen Händen, wie es besser laufen kann oder wie man da eigentlich rangeht. Ganz egal manchmal, welches Werkzeug man hat. Ja, wunderbar. Gabriele, dir ganz vielen Dank für dieses super interessante und wirklich facettenreiche Gespräch über eine, sollen wir sagen, unsichtbare, unterschätzte Praxis, der wir dadurch hoffentlich ein bisschen mehr Sichtbarkeit gegeben haben. In die Shownotes schreiben wir natürlich nach wie vor auch noch die Sachen, die es zum Weiterlesen, zum Weiterdenken dazu gibt. Dir erstmal vielen Dank für unser nettes Gespräch.
Ja, danke auch dir, Nikolas. War super, hier zu sein.
Ja, das war wieder ein total interessantes Gespräch mit Gabriele. Vielen Dank, dass ihr auch dabei wart und zugehört habt. Vielleicht habt ihr ja Lust, jetzt mal selber ein bisschen zu reparieren und zu basteln Oder ihr geht gleich mal gucken, ob eure provisorische Reparatur in der Küche noch hält. Oder ihr unterhaltet euch vielleicht auch in Zukunft anders oder interessierter mit Menschen, die etwas reparieren. Oder schaut immer hinter die Kulissen am Bahnhof oder anderswo. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr wieder reingehört habt. Alle Infos zu dieser Folge und eine gekürzte Version unseres Gesprächs findet ihr wie immer auf meinem Blog. Macht's gut, bis bald. Ciao.